Willkommen bei Frickradio am Mikrofon, begrüßt Sie heute Christoph Dirnbacher. Bei uns geht es heute ein weiteres Mal um das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und seine Auswirkungen auf das Leben behinderter Menschen. Zu Gast im Studio ist heute Michael Swoboda, Präsident des KOBV mit österreichweit rund 60.000 Mitgliedern. Michael Swoboda, was macht nun der KOBV, wenn Sie das kurz erläutern könnten?
Der KOBV, der Behindertenverband, ist Interessenvertretung für und von Menschen mit Behinderungen. Wir sind vor 70 Jahren als Kriegsopferverband gegründet worden und haben seither auf der einen Seite in unserem Handlungsspektrum die Vertretung der Interessen von damals Kriegsopfern, heute überwiegend von Menschen mit Behinderungen gegenüber der Politik. Wir haben aber auch uns zur Aufgabe gesetzt, das, was wir auf politischer Ebene quasi erstreiten, für unsere Mitglieder nutzbar zu machen. Und so ist eines unserer Hauptaufgabengebiete die Information, die Beratung und darüber hinaus aber auch die Vertretung unserer Mitglieder vor den verschiedenen Ämtern, Behörden und Sozialgerichten. Als Struktur können wir aufweisen, eben eine Bundesorganisation in den einzelnen Bundesländern, Landesorganisationen und noch weiter hinunter in die Ebene der Ortschaften rund 700 Ortsgruppen unseres Verbandes, wo eben Funktionärinnen und Funktionäre vor Ort für die Betreuung der Mitglieder sorgen.
Wie wichtig ist diese Regionalität in der täglichen Arbeit?
Die Regionalität ist eigentlich so die Wurzel unseres großen Baumes, und ohne Wurzel kann ein Baum nicht leben, weil dort der persönliche Kontakt zwischen unserer Organisation und den Betroffenen stattfindet, wo sich Menschen tagtäglich begegnen, wo sie über ihre Freuden, über ihre Wehwehchen, über ihre Ängste, über ihre Sorgen sich austauschen und man durch diese Regionalität sehr viel Problemstellungen mit auf den Weg bekommt, die wir dann auf unseren anderen höheren Organisationsstufen verarbeiten können und eben diese Problemstellungen zum Beispiel an die Politik herantragen können, um Lösungen einzufordern, aber nicht nur einzufordern, sondern sehr häufig auch gleich Lösungsvorschläge anzubieten.
Was wäre das zum Beispiel, mit welchen konkreten Problemen kommen denn Menschen mit Behinderung zu Ihnen?
Menschen mit Behinderungen kommen mit den verschiedenartigsten Problemstellungen zu uns, ob das im Bereich der Arbeitswelt ist, ob das im Bereich des Sozialversicherungswesens ist, ob das im Bereich des Pensionswesens ist, im Bereich Pflegegeld, im Bereich Barrierefreiheit. Und wenn wir hier den Eindruck haben, dass es Problemstellungen gibt, die mehrfach Menschen betreffen, ist es unser Anliegen, dass wir eben Lösungen finden, die jetzt nicht nur im Einzelfall, wo wir natürlich gerne behilflich sind, Lösungen finden, sondern eben auf gesetzlicher oder eben Verwaltungsebene Lösungen anstreben, die dann auch gleichzeitig mehreren Menschen aus ihren Situationen heraushilft.
Wenn Sie so zurückschauen, die letzten Jahrzehnte, inwiefern hat sich die Arbeit für Menschen mit Behinderung verändert?
Also es hat in diesen Jahrzehnten, was die Behindertenpolitik betrifft, was aber auch die Einstellung der Politik zu Menschen mit Behinderungen betrifft, einen Paradigmenwechsel gegeben, den man durchaus auch als solchen bezeichnen kann, weil durch die verschiedensten gesetzlichen Maßnahmen es gelungen ist, und hier ist die Behindertenbewegung sicher ein gerüttelt Maß mitverantwortlich, dass man das Behindertenwesen in Österreich so vom Fürsorge- und Almosenprinzip weggebracht hat und durch die Beschlussfassung von wesentlichen Gesetzen, ob das jetzt im Bereich der Bundesverfassung, das Gleichstellungspaket, die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist, dass man hier den Betroffenen selbst Instrumente in die Hand gegeben hat, um ihre Ansprüche auch tatsächlich geltend machen zu können. Das heißt, dieser Unterschied zu früheren Jahren, wo man als Behinderter quasi als Bittsteller gekommen ist, zur durchaus selbstbewussten Geltendmachung von einerseits rechtlichen Ansprüchen, aber auch von Grundrechten, und die UN-Konvention ist ein quasi Grundrechtskatalog für Menschen mit Behinderungen. Das ist der wesentliche Unterschied zu eben von vor 30 oder 40 Jahren.
Das heißt, weg vom Versorgungsgedanken hin zu einem Empowerment, wie es auf Neudeutsch heißt.
Ganz genau so. Also, dass man durchaus als Betroffener selbst sich im wahrsten Sinn des Wortes auf die Beine stellen kann und sagen, es gibt Ansprüche, die ich habe und die ich auch durchsetzen kann. Wobei das mit dem Durchsetzen noch etwas verbesserungswürdig ist, aber im Großen und Ganzen bei den Wesentlichen und vor allem auch bei den Geldleistungen sind ja in wesentlichen Teilen Rechtsansprüche schon formuliert, die man als Einzelner auch durchsetzen kann.
Stichwort Durchsetzbarkeit leitet uns mehr oder minder nahtlos zum nächsten Themenblock. Am 31.12.2015 enden die Übergangsbestimmungen des Gleichstellungsgesetzes. Michael Swoboda, Ihrer Einschätzung nach, wie weit ist denn Österreich auf diesen Tag vorbereitet?
Einerseits hat es in den vergangenen 10 Jahren seit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungspaketes sehr viele Fortschritte gegeben. Auf der anderen Seite aber, und das ist scheinbar so die österreichische Mentalität, warten die meisten, bis es 11:55 ist, um sich dann dem Thema Barrierefreiheit wirklich ernsthaft zu widmen. Es wird auch an uns Betroffenen liegen, die nächsten Monate dafür zu nutzen, dass wir jenen, die Barrierefreiheit herstellen sollen, unterstützend, beratend zur Seite stehen und sie auch davon überzeugen, dass Barrierefreiheit jetzt nicht nur etwas ist, was Menschen mit Behinderungen das Leben erleichtert, sondern in Wahrheit allen Menschen. Ob das jetzt Menschen sind, die in einen Supermarkt gehen und schwere Lasten zu tragen haben, ob das Väter oder Mütter sind mit Kinderwagen, ob das Menschen sind, die vorübergehend in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, denen hilft das alles. Und ich würde das Thema Barrierefreiheit auch aus der Sicht eines Unternehmers betrachten, denn ein Unternehmer, dessen Geschäft nicht barrierefrei ist und vor allem barrierefrei auch zugänglich ist, der verzichtet wissend auf einen Gutteil von Kunden. Und wenn wir davon ausgehen, dass ca. 15% der österreichischen Bevölkerung in welcher Form auch immer eine Behinderung haben, dann verzichtet ein Unternehmer jetzt umgerechnet auf ca. 15% Kunden, die sein Geschäft halt nicht erreichen können, weil es nicht Barrierefreiheit ist. Und der dritte Aspekt zum Thema Barrierefreiheit, den man auch nicht außer Acht lassen kann, ist der Präventivcharakter des Gesetzes. Denn jede Barriere, die nicht vorhanden ist, die kann keinen Unfall verursachen. Also wenn ich salopp formulieren darf, über jede Stiege, die nicht vorhanden ist, über die kann es mir nicht drüber haben.
Eine Stiege, die nicht vorhanden ist, kann keinen Unfall verursachen. Fallen Ihnen sonst praktische Beispiele noch ein in dem Moment, wo Sie mir das erzählen und erläutern, was das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz in der Praxis betrifft?
Es betrifft vor allem auch in der Praxis den Bereich der Arbeitswelt. Der Bereich der Arbeitswelt, und hier sind ja die Gleichstellungsbestimmungen sehr ausführlich im Behinderteneinstellungsgesetz verankert worden, bietet einmal eine wesentliche und wichtige Grundlage, dass Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt nicht mehr stattfinden sollen. Ich sage sehr bewusst das Wort sollen, weil die Bestimmungen zwar vorhanden sind, aber die rechtlichen Instrumente, diese Bestimmungen auch tatsächlich durchsetzen zu können, noch zu wünschen übrig lassen. Was aber signifikant ist, dass man mit diesen Bestimmungen des Behinderteneinstellungsgesetzes, soweit sie sich eben auf die Gleichstellungsbestimmungen beziehen, durchaus Instrumente in der Hand hat, Diskriminierungen in der Arbeitswelt zu verhindern. Ob das jetzt beim Entgelt ist, ob das bei der Gestaltung von Arbeitsräumen ist, ob das das Zusammenleben innerhalb der Kollegenschaft betrifft, ob das das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer betrifft und ob es in Situationen wirkt, wo es darum geht, ein Arbeitsverhältnis zu begründen, zu verändern oder eben zu beenden.
Sie sind jetzt schon mitten im Arbeitsmarktthema drinnen. Zu dem kommen wir gleich noch. Ich würde gerne ein bisschen noch auf der Barrierefreiheit an sich bleiben, baulicher Natur. Sie waren eine derer, die kritisiert haben, die Ausnahmeregelung, die sich der Bund selbst gegeben hat. Der hat seit sich gegeben bis 2020. Warum ist diese Regelung aus Ihrer Sicht kritikwürdig?
Die Regelung ist deshalb äußerst kritikwürdig, weil auf der einen Seite der Bund, der ja das Gleichstellungspaket 2006 beschlossen hat, hier Vorbildwirkung haben sollte, dass es eben gelingt, vorbildhaft Bundesgebäude barrierefrei zu gestalten. Und auf der anderen Seite der Bund zwar von zum Beispiel der Privatwirtschaft verlangt, bis Ende 2016 barrierefrei zu sein und sich selbst aber aus der Pflicht nimmt und diese Barrierefreiheit für seinen Bereich erst ab 2020 einführt. Also diese Ungleichbehandlung verstehe ich überhaupt nicht und sehe es schon gar nicht ein, warum eben der Bund, der die Gesetze ja erlässt im Parlament, hier für sich selbst Ausnahmen trifft. Und auch die Ausrede, dass wenn 2016 das Gebot der Barrierefreiheit gekommen wäre, das den Bund finanziell überfordert hätte, weil es eben sehr viele Bundesgebäude noch gibt, die nicht barrierefrei sind und die Umbaumaßnahmen sicherlich Unsummen verschlungen hätten. Diese Angst davor ist auch unbegründet, denn es gibt im Behindertengleichstellungsgesetz eine klare Norm, wenn Barrierefreiheit jetzt ökonomisch nicht zumutbar ist, dass sie dann nicht oder nicht sofort stattfinden muss. Und es hätte auch der Bund durchaus argumentieren können, dass eben die Herstellung von Barrierefreiheit von heute auf morgen finanziell nicht möglich gewesen wäre. Aber jetzt zu sagen, generell, wir geben uns 4 Jahre mehr Zeit, um Barrierefreiheit herzustellen, halte ich gegenüber jetzt jenen, die es schon ab 2016 machen müssen, insbesondere der Privatwirtschaft, doch für eine ziemlich gewagte Sache.
Jetzt ist auch so, dass Sie gesagt haben, die Barrierefreiheit in den Ländern und Gemeinden ist ein extriges Kapitel, wenn ich eine Presseaussendung zitiere. Wie schaut denn das aus, Niederösterreich, Wien, Burgenland? Wie barrierefrei sind die Länder und auch die Gemeinden?
Also die Länder und Gemeinden, sofern sie jetzt ausschließliche hoheitliche Tätigkeiten in bestimmten Gebäuden ausüben, sind halt von diesem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz nicht mit umfasst. Muss aber dazu sagen, und da komme ich zurück auf die Strukturen meiner Organisation, dass es durch Überzeugungsarbeit, durch das Zugehen auf jetzt zum Beispiel Verantwortliche auf kommunaler Ebene sehr viel Verständnis dafür gibt, dass zum Beispiel Gemeindeämter, Einrichtungen der Kommunen barrierefrei gestaltet werden sollen und auch können, weil man damit auch signalisiert, naja, es gibt in der Gemeinde so und so viele Bürgerinnen und Bürger, die eben in ihrer Mobilität oder in der Kommunikation eingeschränkt sind und denen man aber damit die Möglichkeit bietet, auch am Leben in der Ortschaft, in der Gemeinde, in der Stadt teilzunehmen. Würde mir aber wünschen, wenn diese Regelungen des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes auch für den Bereich der Länder und Gemeinde Gültigkeit haben würde, um hier auch eine gewisse Rechtssicherheit für die Betroffenen zu haben, aber auch eine Kontinuität, welche Bestimmungen denn auch tatsächlich gelten. Denn es ist nur schwer einsehbar, dass man zum Beispiel in Bruck an der Leiter, das gehört zum Bundesland Niederösterreich, die Bestimmungen des Landes Niederösterreich anzuwenden hat und in Bruck-Neudorf, und da geht man nur wirklich über die Brücke, über die Leiter drüber, die Bestimmungen des Burgenlandes. Da gäbe es noch weitere Bereiche, wo sich diese Paradoxa abspielen.
Sie haben gemeint, Sie würden sich wünschen, dass das Gleichstellungsgesetz auch für Länder und Gemeinden sofort gelte. Welche weiteren Punkte würden Sie denn quasi ausbessern wollen, wenn Sie das Gesetz nochmal schreiben müssten? Die Klage ist das eine, Schadenersatz, diesen Satz hinaufzusetzen, beziehungsweise ein Beseitigungsanspruch, wird auch immer wieder genannt als Forderung. Wie stünden Sie dazu?
Also was den Schadenersatz betrifft, sind das eher jetzt einmal fiktive Beträge, wo man darüber diskutieren kann, sind die zu niedrig und gehören wesentlich erhöht. Wo Sie völlig recht haben, ist die Frage des Unterlassungsanspruches, der eben dazu führt, dass ich zwar jetzt unter Umständen Recht bekomme und einen geringen Schadenersatz bekomme, aber quasi der Beklagte nicht verpflichtet ist, jetzt den Grund, warum er Schadenersatz bezahlen muss, zu beseitigen. Ganz konkret, wenn ich jetzt einklage, weil ein Geschäft nicht barrierefrei ist, kann es sein, dass ich Schadenersatz zugesprochen bekomme, aber der Unternehmer ist nicht verpflichtet, jetzt diese Barriere zu beseitigen. Jetzt kann ich natürlich immer wieder eine Klage einbringen und den Unternehmer oder die Unternehmerin dazu indirekt zwingen, Barrierefreiheit herzustellen. Allerdings, und das darf man in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, haben wir die Erfahrung gemacht, dass Überzeugungsarbeit, was das Thema Barrierefreiheit, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung betrifft, wesentlich effizienter und nachhaltiger ist, als den Menschen quasi mit der Klagskeule zu drohen. Denn wenn ich Ihnen einen Vergleich oder ein Beispiel geben darf, ich gehe auf der Straße und jemand schaut mich schief an oder belächelt mich oder beschimpft mich sogar und ich mache von meinen rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch, Schlichtungsverfahren, das endet fruchtlos und ich klage vor dem zuständigen Gericht und der oder diejenige wird auch verurteilt und ist verpflichtet, Schadenersatz zu leisten, weil mich schief angeschaut hat, verhöhnt hat oder was auch immer. Was wird die Reaktion der Person sein, wenn sie mir das nächste Mal auf der Straße sieht? Er oder sie wird vielleicht von diesen Handlungen oder Beschimpfungen Abstand nehmen, wird aber die Straßenseiten wechseln. Das heißt, durch Zwangsmaßnahmen erreicht man zwar kurzfristig das Ziel, gegen Diskriminierung anzukämpfen, aber das wesentlich wichtigere Ziel des Miteinanders, Behinderte, Nichtbehinderte, letztendlich das Ziel der umfassenden Inklusion, nämlich der Teilhabe jetzt nicht nur am öffentlichen Leben, sondern auch durchaus am gesellschaftlichen und privaten Leben, das wird damit womöglich konterkariert.
Weil Sie jetzt das Beispiel gebracht haben, hat man Sie schon aufgrund Ihrer eigenen Behinderung diskriminiert? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
Na, also eigentlich habe ich zumindest noch keine Diskriminierung als solche wahrgenommen, weil ich das Glück hatte, dass ich ganz normal ein Regelschulwesen absolvieren konnte, habe durchaus ganz normal auch in der Klassengemeinschaft verbringen können und ja, habe eigentlich, und das muss ich jetzt zu meiner Freude sagen, und auch eigentlich in Dankbarkeit gegenüber den Menschen, mit denen ich jetzt in die Schule gegangen bin oder die bei meinem privates Umleben gewesen sind oder mit denen ich an der Universität studiert habe, dass das immer ein sehr entspanntes Verhältnis war, weil das Thema Behinderung eigentlich nie irgendwo im Vordergrund gestanden ist.
Herr Swoboda, wir haben vorher schon sehr angeregt über das Arbeitsmarktthema geplaudert, sind aber dann doch wieder in Richtung Gleichstellungsgesetz gegangen. Zurück zum Thema Arbeitsmarkt. Was sind denn aus Ihrer Sicht, aus der Erfahrung Ihrer Mitglieder heraus, die Ursachen für die relativ hohe Arbeitslosenquote unter Menschen mit Behinderung?
Auf der einen Seite ist es Faktum, dass Menschen mit Behinderungen leider Gottes aufgrund der vergangenen Entwicklungen und der Situation vor vielen, vielen Jahren in der Ausbildung durchaus zurückgestellt worden sind und sich diese mangelnde Ausbildung, die halt Behinderte in damaligen Zeiten bekommen haben, jetzt rächt. Das heißt, Ältere und Behinderte sind überwiegend von Arbeitslosigkeit betroffen, eben aus der Ursache auch der mangelnden Qualifikation. Zum Zweiten, und da spreche ich jetzt auch die Arbeitgeberseite an, ist es halt so, dass sich sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer dem Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen gar nicht erst einmal widmen. Die meisten werden jetzt vermuten, naja, die Unternehmer wollen Behinderte nicht. So ist es nicht, sondern was die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen betrifft, hat eine Studie ergeben, dass viele bereit wären, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, aber letztendlich davor zurückschrecken, weil sie über mangelnde Informationen verfügen, über mangelndes Kenntnis und mangelndes Wissen, was es denn bedeutet, behindert zu sein und wie man damit umgeht. Und auf der dritten Seite, es halt leider Gottes so ist, dass es zwar sehr viele Förderungen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen gibt, die aber mit einem dermaßen großen bürokratischen Aufwand verbunden sind, dass viele dann sagen, naja, dann tue ich mir das Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen erst gar nicht an. Selbst wenn Unternehmer, die Behinderte beschäftigen müssten, lieber eine Ausgleichstaxe zahlen, als dass sie eben ihrer Beschäftigungspflicht nachkommen, ist das auch ein signifikantes Zeichen. Und ich denke, dass wir gut daran täten, diese Sorgen, diese Berührungsängste durchaus auch der Unternehmerinnen und Unternehmer ernst zu nehmen und hier vielleicht auch eine neue Arbeitsmarktstrategie für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen einzuschlagen.
Wie kann die Strategie aussehen in puncto Beschäftigung und Behinderung?
Ja, wir haben in unserem Verband insgesamt rund 1000 Behindertenvertrauenspersonen vereinigt. Das sind jene Menschen, die als gewählte, selbstbetroffene Vertreter die Interessen von Menschen mit Behinderungen im Betrieb, gegenüber der Belegschaft, gegenüber dem Arbeitgeber vertreten. Und wir können von diesen Behindertenvertrauenspersonen sehr viele positive Beispiele immer wieder berichtet erhalten, dass behinderte Kolleginnen und Kollegen auf den richtigen Arbeitsplatz gesetzt nicht nur 100%ige Arbeitsleistung, sondern 120-150%ige Arbeitsleistung erbringen. Dass genau diese positiven Beispiele auch die soziale Kompetenz eines Betriebes wesentlich erhöht. Dass damit das Verständnis der Nichtbehinderten für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen erhöht wird, dass die soziale Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine sehr, sehr positive Richtung bewegt werden kann. Und ich denke, genau diesen positiven Ansatz sollte man auch verstärkt vor den Vorhang holen. Und vor allem aber auch jene Unternehmerinnen und Unternehmer, die Menschen mit Behinderung beschäftigen, in einer Art und Weise belohnen. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass man dann jenen Unternehmerinnen und Unternehmer, die über die Pflichtzahl hinaus beschäftigen, eine Art Prämie zukommen lässt. Das würde vor allem auch die Klein- und Mittelbetriebe betreffen, denn ein Betrieb, der eben jetzt nur 10 oder 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, aber darunter womöglich 2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung, der würde dann für diese beiden, nachdem er eben nicht einstellungspflichtig ist, für diese beiden eine Prämie bekommen.
Und würden Sie das System der Ausgleichstaxe dennoch beibehalten oder dann komplett abschaffen?
Das würde das Ausgleichstagsystem in der bisherigen Form ablösen.
Punkto Zukunft der Pflegevorsorge. Sie haben im Zwischengespräch gemeint, da sei einiges im Argen. Was sind denn so die Punkte, die Ihnen unter den Nägeln brennen?
Die Dinge, die mir jetzt einmal ganz wesentlich unter den Nägeln brennen, ist eine Tendenz, die mir Sorge bereitet, nämlich Entwicklungen vor allem der kürzeren Vergangenheit weg vom Pflegegeldsystem hin zum Sachleistungsprinzip. Wenn wir uns anschauen, dass es in den vergangenen Jahren 2-mal Verschärfungen für die Erreichung von Pflegegeld gegeben hat, nämlich die Erhöhung der entsprechenden Stundensätze in den Stufen 1 und 2 für die Erreichung des Pflegegelds in diesen Stufen, dann ist es signifikant, dass es scheinbar gewollt ist, das Pflegegeld sukzessive auslaufen zu lassen. Dazu gehört auch das Faktum, dass die Pflegegelder ja nur sehr spontan und sehr selten valorisiert werden. Das heißt, die Geldentwertung dazu beiträgt, dass natürlich durch die Nichtvalorisierung die Pflegegelder auch weniger wert werden. Und auf der anderen Seite wir aber sehen, dass gerade im Sachleistungsbereich sehr viel Geld zusätzlich hineingegeben wird und das ursprüngliche Prinzip, dass der Bund die Pflegegelder bezahlt und die Länder die Sachleistungen unterstützen, dass dieser Grundsatz in den vergangenen Jahren aufgegeben worden ist, weil immer mehr der Bund auch finanzielle Mittel für den Sachleistungsbereich zur Verfügung stellt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, nämlich auch um den Grundgedanken des Pflegegeldgesetzes, und das steht in der Präambel so drinnen, weiterhin zum Durchbruch zu verhelfen, nämlich ein möglichst selbstbestimmtes und selbstorientiertes Leben führen zu können, dass der Pflegegeldsektor der ganz wesentliche ist. Und wenn dieser sukzessive ausgehöhlt wird, dann wird auch das Grundbekenntnis zu einem selbstbestimmten und selbstorientierten Leben genauso ausgehöhlt.
Stichwort Pflegegeld. Was braucht man noch Ihrer Auffassung nach zu einem selbstbestimmten Leben?
Zu einem selbstbestimmten Leben neben dem ausreichenden Pflegegeld, das auf der einen Seite regelmäßig valorisiert werden muss, wo auch die Verschärfungen in den Stundenzahlen wieder zurückgenommen werden sollten, ist es insbesondere auch im so unterschiedlichen Sachleistungsbereich im Bereich der Bundesländer nicht gut, wenn man sich die Situation tatsächlich anschaut. Weil eben, und mein erstes Beispiel Bruck und Bruck-Neudorf, dass die Förderungen und Unterstützungen für die Inanspruchnahme von Sachleistungen in Bruck an der Leiter Niederösterreich anders geartet sind als in Bruck-Neudorf-Burgenland, weil es eben verschiedene Länderzuständigkeiten gibt. Dazu kommt noch, dass es endlich dazu kommen soll, dass auch Leistungsprofile, Leistungskennzahlen für die Inanspruchnahme von Pflegediensten geben muss und auch eine transparente Darstellung des Kostensystems.
Sie haben vorhin die persönliche Assistenz erwähnt. Was ist da Ihrer Meinung nach Gebot der Stunde?
Das Gebot der Stunde ist, dass so wie die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, die Gott sei Dank bundeseinheitlich geregelt ist, auch die persönliche Assistenz in den sonstigen Lebensbereichen einheitlich und für die Betroffenen leistbar gestaltet wird.
Dann kommen wir, last but not least, zu 70-Jahr-Jubiläum des KOPV, das dieses Jahr begangen wurde. Was ist denn da so an Geburtstagsaktivitäten noch geplant?
Unser Verband wurde am 17. April 1945, also noch vor Kriegsende, in Wien gegründet. Wir haben seit Anbeginn unserer Tätigkeit als KOPV zwei Grundsätze, die unser Arbeiten jetzt auch für Menschen mit Behinderungen ganz wesentlich formen. Das eine ist der Grundsatz und das Bekenntnis zu nie wieder Krieg. Und der zweite Grundsatz ist das Bekenntnis zu Frieden durch soziale Gerechtigkeit. Denn wir wissen, dass kriegerische Auseinandersetzungen sehr oft durch soziale Schieflage entstanden sind. Man braucht sich nur die Situation vor dem Zweiten Weltkrieg anschauen. Um das alles nicht vergessen zu machen, haben wir ein Buch herausgegeben mit dem Titel Verminte Kindheit, das Lebensgeschichten von Kindern und Jugendlichen aus der damaligen Zeit, aus der Kriegszeit, vor allem aber auch aus der Nachkriegszeit, schildert, wo Menschen ihre Lebenssituation darstellen, ihre Erinnerungen niedergeschrieben haben, wie sie die damalige Zeit erlebt haben. Ich denke, das ist ganz ein wesentlicher Punkt, um eben einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese schrecklichen Ereignisse des Krieges, der Besatzungszeit, nicht in Vergessenheit geraten. Und wir möchten dieses Buch am 20. Oktober der breiten Öffentlichkeit vorstellen.
Dann sage ich recht herzlichen Dank für ein sehr interessantes Gespräch. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie unter www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.